BR24 Medien.
Mit Jonathan Schulenburg. Heute geht es um den Fußball, Deutschlands beliebteste Sportart, aber auch oft ein beliebtes Streitthema. In den letzten Wochen gab es einige seltsame Entwicklungen, die mich als Fan und als Journalist ein wenig verdutzt und sprachlos zurückgelassen haben. Da war zum einen das hier auf der Pressekonferenz von Hertha BSC Berlin.
Und damit würde ich sagen, starten wir mit euren Fragen. Fangen an mit Steffen Rohr für den Kicker.
Ja, hallo zusammen. Eine Frage an Pal Dardai. Es geht am Freitag nach Paderborn wieder gegen einen Tabellennachbarn. Welche Art von Spiel erwartest du, Pal? Welche Art von Fußball hat der Gegner und hat Paderborn nach dem Abgang von Florent Muslia im Januar seine Spielweise in irgendeiner Form verändert?
Also Stefan, du hast geschrieben, dass Hertha BSC hat kein Konzept. Und so lange, dass du so siehst, wie redet er nicht. Bitte die nächste Frage. Dankeschön.
Steffen Rohr für den Kicker, bitte.
Ich würde gerne meinen Job machen, Pal. Ich versuche es nochmal.
Ja, da stand Trainer Pal Dardai einfach auf und hat die Pressekonferenz verlassen. Warum? Der Kicker-Reporter habe in seinen Artikeln zu kritisch über seinen Verein geschrieben. Tja. Wir kennen auch die Interviews nach dem Spiel. Viele Floskeln, manchmal Emotionen und ab und zu auch so etwas wie nach dem Spiel von Borussia Dortmund gegen den VfB Stuttgart. Der befragte Spieler Nico Schlotterbeck hatte aus einem Meter vor dem gegnerischen Tor drüber geschossen. Das Tor wäre der Ausgleich gewesen, aber hören wir mal rein.
Ja, die größte Chance, müssen wir ehrlicherweise sagen, hatten sie. Warum haben sie den ganz simpel gefragt, nicht gemacht?
Ja gut, das ist tatsächlich eine blöde Frage.
Ich finde die gar nicht so blöd, ich finde sie nur schlicht und zutreffend.
Ich fand sie tatsächlich blöd.
Warum?
Ich glaube, weil sie vielleicht auch noch nie Fußball gespielt haben.
Ich kann Ihnen das kurz sagen, ich spiele seit 50 Jahren Fußball.
Ja, aber ich glaube auch nicht auf dem Niveau.
Nee, aber war auch ganz okay.
Ja, wäre gut, wenn Sie mich aussprechen lassen. Ich glaube, dass ich den machen muss, das weiß ich. Aber da eine Wieso-Frage zu stellen, ist, glaube ich, schwer. Ich weiß selber, dass ich den machen muss, aber so ist es nun mal.
Der Reporter drückt in die Wunde, der Spieler ist genervt. Und jetzt noch ein dritter Ton, diesmal von Uli Hoeneß, dem Ehrenpräsidenten des FC Bayern. Das sagte er vor kurzem im BR-Interview dem Reporter Thomas Klinger.
Man hat sehr viel unterschiedliche Trainer gehabt mit unterschiedlichen Ansätzen und trotzdem hat es nicht funktioniert. Blöd gefragt wieder, ist Bayern untrainierbar?
Nein, die Medien sind untrainierbar. Die haben nämlich überhaupt keine Geduld mehr. Früher hat mal ein Trainer, ein Ottmar Hitzfeld, hat man auch 2, 3, 4 Spiele verloren. Dann ging es wieder weiter. Ja? Aber heute, wenn wir 2, 3 Spiele verlieren, wird die Trainerfrage gestellt. Und deswegen ist es besonders schwierig, beim FC Bayern zu trainieren.
Okay, also sind wir Medien schuld oder wie? Ja, das will ich heute ein bisschen ergründen oder auch mal ganz anders gefragt, wie sehr brauchen die Vereine die Medien überhaupt noch? Thomas Helmer habe ich deshalb in der Sendung, der ehemalige Bayern-Spieler und Europameister von 1996, der mittlerweile selbst Sportjournalist ist. Er kennt beide Seiten. Außerdem werden wir von Christian Falk hören, dem Fußballchef bei der Bild-Zeitung. Ich habe auch mit Oliver Fritsch gesprochen. Er schreibt bei der Zeit über Sport und Fußball. Aber am Anfang wird mir mein Kollege Florian Eckel helfen. Er ist Reporter und Moderator für die Sportredaktion im BR. Er geht zu den Spielen, stellt den Fußballern auch die Fragen und das schon seit, 14 Jahren. Und er hat genau zu dem Verhältnis der Medien und den Vereinen recherchiert. Hallo Flo.
Hallo.
Nimm uns doch mal mit in die Arbeit als Reporter. Wie ist da der Alltag? Wie hat sich's aber auch verändert, wenn es sich verändert hat?
Ja, ich würde sagen, es hat sich schon ziemlich verändert. Also wenn ich mal so ein bisschen zurückdenke an meine Anfänge damals als Hospitant beim Bayerischen Rundfunk, da bist du an die Säbener Straße gefahren zum großen FC Bayern, hast teilweise wirklich noch die Spieler auf dem Weg vom Training zum Auto angesprochen, mit ihnen kurz quatschen können. Das hat sich mittlerweile total verändert. Also du hast große Medienabteilungen, Pressesprecher, du hast Spielerberater, du hast wahnsinnig viele Leute, die die Spieler, Trainer, Funktionäre quasi abschirmen. Es wird immer schwieriger, auf die Leute zuzugehen. Du hast eigentlich fast beim FC Bayern nur noch die Möglichkeit, bei Pressekonferenzen Fragen zu stellen. Auch bei ausgemachten Interviews wartest du sehr, sehr lange auf einen Termin, wenn es überhaupt zustande kommt. Also das ist alles schon ein bisschen schwieriger geworden.
Wurdest du auch schon mal so richtig von einem Trainer oder Spieler angeblafft, wie wir es anfangs auch gehört haben?
Ja, nicht nur einmal. Also da kann ich mich auch noch ganz gut erinnern. Mike Büskens, das war in meiner Anfangszeit als Field Reporter für die Sportschau. Da hat Greuther Fürth damals einen berechtigten Platzverweis kassiert, hat dann in Unterzahl zweimal die Führung erzielt, hat am Schluss verloren. Und wir beide wussten, als er auf mich zukam, er wird jetzt gleich explodieren. Wir haben uns tief in die Augen geschaut. Ich habe die ersten zwei Fragen noch umschifft und dann war es soweit. Es kam natürlich zum Platzverweis und er ist explodiert. Ja, da muss man dann erstmal durch diesen Föhn. In der Zwischenzeit, muss ich sagen, habe ich natürlich genug Erfahrung, dass ich das einordnen kann, dass ich dann auch das nicht persönlich nehme. Aber das sind Situationen, die hat es früher gegeben, die gibt es heute. Auch wenn jetzt die genannten Beispiele schon den Eindruck erwecken lassen, dass das Ganze ja ein bisschen dünnhäutiger geworden ist.
Du hast auch zu dem Verhältnis jetzt der Medien um Fußball insgesamt recherchiert und da unter anderem mit Christian Falk gesprochen, dem Fußballchef der Bildgruppe. Und der berichtet hauptsächlich auch über den FC Bayern. Über das besondere Verhältnis zu den Spielern hat er das gesagt.
Natürlich viele trauen den Zeiten hinterher, wo du die Spieler am Parkplatz abgegriffen hast. Also zu meiner Zeit, die kamen dann aus der Kabine, dann bis ans Auto hin. Aber ich sag mal, ein guter Journalist, der kommt immer noch an die Spieler ran, bekommt die Handynummer. Das ist unser Job bei Bild, dass wir wirklich immer mit ihnen Austausch stehen, auch wenn es der Verein mal nicht weiß. Also die schreiben uns tatsächlich, wir schreiben ihnen. Und das ist immer schwieriger geworden in den letzten Jahren. Aber das ist auch die Aufgabe, weil nur dann erfährst du, was sie wirklich denken. Weil die Pressekonferenzen oder die Interviews, die sind natürlich vorbereitet. Sie werden autorisiert. Also das merken aber die Leute auch schnell, dass das nicht immer dann die ganze Wahrheit ist.
Ja, das hört sich aber dann schon so an, wenn ich kritische Fragen stelle oder was Kritisches schreibe, dann habe ich bald irgendwie keine exklusiven Infos mehr, oder wie ist es?
Es macht's nicht unbedingt einfacher. Klar, als Journalist musst du neutral bleiben, deswegen immer die Abwägung. Bin ich daran interessiert, permanent das Ohr an der Kabine zu haben, permanent exklusive Infos zu bekommen? Da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, weil auch die Infos, die da teilweise zu einem durchdringen, das hatten wir im letzten Jahr mit dem sogenannten Maulwurf beim FC Bayern, der Sachen sehr einseitig nach außen getragen hat. Ist das wirklich die komplette Wahrheit oder ist das eine Tendenz, die jemand verbreiten möchte? Also das ist auch sehr, sehr schwierig. Deswegen ist es immer wichtig, dass man ja Minimum eigentlich ein Zwei-Quellen-Prinzip hat, um sich nochmal von einer unabhängigen Quelle das bestätigen zu lassen. Und auf der anderen Seite geht es einfach darum, sich auch nicht vorschreiben zu lassen, wie man berichtet. Und dann muss man auch mal durch das ein oder andere unangenehme Gespräch dann eben mit einem Berater oder eben einem Medienvertreter von einem Verein durch.
Ja, gerade Fußballreporter mussten sich ja schon immer so auch ein bisschen anhören, dass sie ja nur Fans sind und mit ihrem Job dann ins Stadion kommen. Wie findest du diese ja durchaus auch alte Kritik?
Ja, die ist alt, aber die ist teilweise auch noch aktuell. Ich würde jetzt nie alle über einen Kamm scheren. Also ich für mich kann behaupten, ich liebe Fußball, ich liebe Sport. Ich berichte gern darüber. Ich habe auch Vereine, die mir privat am Herzen liegen. Trotzdem, wenn ich da reingehe ins Stadion, berichte ich kritisch über Dinge, die meiner Meinung nach nicht richtig laufen. Ich bin nicht die PR-Abteilung und das sehen manche Kollegen manchmal leider ein bisschen falsch, die gerne mitfeiern, gerne Pokale dann auf Rückreisen im Flieger mit hochhalten, Fotos mit Spielern, Trainern posten, wo ich mir auch denke, ja, man sollte so ein bisschen Abstand halten und nicht dann sich zu sehr in den Fokus rücken. Was sich im Job schon verändert hat, ist natürlich ein Mehr an Bewertung, an Kommentieren, also einordnen, einschätzen, nicht mehr nur rein faktische Berichterstattung, weil das kommt teilweise ja von den Playern schon selbst.
Jetzt möchte ich noch jemand dazu nehmen, der beide Seiten kennt, Thomas Helmer. Mit ihm habe ich am Donnerstag gesprochen. Er ist ehemaliger Fußballprofi von unter anderem Bayern München und Borussia Dortmund, ehemaliger Nationalspieler und Europameister von 1996. Dann nach der aktiven Karriere ging er in den Journalismus und moderierte unter anderem den Doppelpass auf Sport 1. Hallo.
Ja, hallo.
Vielleicht gleich zum Einstieg. Warum sind Sie denn ausgerechnet in den Journalismus gegangen nach Ihrer aktiven Fußballkarriere? Den Schritt machen ja nicht viele.
Naja, das war erstmal so, dass ich überlegt habe, was mache ich überhaupt? Eins war klar, ich wollte kein Trainer werden. Das hatte ich von Anfang an ausgeschlossen. Ja, und dann hat man ja auch nicht allzu viel gelernt in der Fußballerzeit, sage ich mal, beruflich irgendeine Ausbildung gemacht, habe ich auch nicht. Ich hatte zwar Abitur, aber auch kein Studium abgeschlossen oder überhaupt begonnen. Also da überlegt man natürlich, was man machen kann. Und da man sich mit Fußball ganz gut auskennt, kamen dann die fast normalen Anfragen. Also möchte nicht Experte werden, möchte nicht mal hier ein Spiel mit uns co-kommentieren oder eben erstmal, wie gesagt, am Spielfeldrand zur Verfügung stehen. Und so bin ich da langsam reingerutscht.
Wenn Sie das die letzten Jahre betrachten, die Vereine haben sich ja professionalisiert, die Medienarbeit, aber auch bei den Journalisten wird es irgendwie mehr, weil es natürlich mehr Sportwebseiten geht. Wie sehen Sie diese Entwicklung auch zu Ihrer Zeit damals, wo Sie gespielt haben?
Es hat sich natürlich vervielfacht, logischerweise. Das war zu unserer Zeit, zu meiner Zeit überschaubarer. Da gab es zwei, drei Ansprechpartner pro Zeitung, wenn überhaupt. Ja, und die kannte man alle persönlich. Und es gab auch noch diese berühmten Vier-Augen-Gespräche und wirklich auch längere Interviews. Es wurde nicht gegengelesen, man war eigentlich größtenteils dafür verantwortlich oder selbstverantwortlich. Das heißt, man hat auch mal den einen oder anderen Fehler gemacht oder einen größeren Fehler, der einem um die Ohren geflogen ist. Aber ich glaube, das gehörte dazu, um auch eine Persönlichkeitsentwicklung zu haben.
Jetzt, wenn ich es mir heute anschaue, Trainer wie Thomas Tuchel von Bayern München oder auch Paul Dardai, die jetzt in den letzten Wochen ein bisschen dünnhäutiger reagiert haben. Paul Dardai hat sogar eine Pressekonferenz verlassen nach, sag ich mal, einer ganz normalen Frage von einem Reporter. Werden da die Reporter nur noch als nervig angesehen oder wie würden Sie diese Entwicklung beschreiben?
Ja, man darf auch da nicht vergessen, dass natürlich der Konkurrenzkampf in Anführungsstrichen untereinander unter den Journalisten auch nicht gerade kleiner geworden ist, im Gegenteil. Es geht ja darum, wer hat die beste Schlagzeile, wer hat die schnellste vor allen Dingen. Viele springen ja auch dann darauf und der Druck unter den Journalisten ist, glaube ich, auch nicht kleiner geworden. Im Gegenteil, eben da was abzuliefern und da wird der Ton scheinbar das ein oder andere Mal auch rauer, wobei ich kann es ein bisschen verstehen, wenn ich gerade Thomas Tuchel, wenn wir den als Beispiel nehmen, also wenn du jeden Tag natürlich auf einer PK oder natürlich jeden Tag wirklich Fragen beantworten muss. Ich glaube, da kann man schon mal irgendwie sagen, an einem Tag so, heute habe ich überhaupt keine Lust darauf. Und es ist einfach auch nervig dann, vor allen Dingen, wenn sich die Fragen logischerweise in so einer Phase wie der FC Bayern die Saison ist, dann natürlich auch wiederholen.
Also Sie verstehen es schon so ein bisschen. Sie waren ja dann auch Spieler früher und haben es natürlich auch mitgekriegt. Aber jetzt als Journalist kommt da nicht Ihnen das so durch, dass Sie da sagen, ja, auch kritische Fragen, auch in Phasen, wo es mal nicht so gut läuft, müssen die sich unsere kritischen Fragen als Reporter anhören? Oder was denken Sie da?
Natürlich. Das auf jeden Fall. Ich kann da aus eigener Erfahrung insofern sprechen, als ich den Doppelpass noch moderieren durfte. Da war es auch oft so, dann haben wir natürlich versucht, den einen oder anderen Gast eines Vereines zu bekommen, Manager, Trainer, Spieler, wie auch immer, und haben dann natürlich auch die angefragt, wo es nicht so gut lief. Und die haben dann immer gesagt, nee, ich komme dann, wenn es besser läuft. Und dann haben wir immer gesagt, oder ich habe versucht zu argumentieren, nee, das ist ja eigentlich der falsche Schritt, du musst ja jetzt kommen, wo es nicht so gut läuft, weil du kannst es am besten erklären, sonst reden wir darüber, ne, und spekulieren und dann wird es natürlich viel, viel wilder und vielleicht auch taucht die eine oder andere Unwahrheit dann auf. Aber das war nicht so einfach zu vermitteln.
Das glaube ich, klar. Das ist natürlich auch dann beim Doppelpass ein bisschen was anderes, der dann immer sonntags war und ist und dann, wo dann auch debattiert wird. Wird denn vielleicht auch einfach zu viel spekuliert und gerade bei Transfers oder bei neuen Trainern und dann die Experten sagen das eine und das andere und melden sich jeden Tag in den Medien zu Wort? Was denken Sie?
Das glaube ich auf jeden Fall. Also klar wird viel spekuliert. Kann natürlich auch heutzutage oft, durch eine Überschrift wird ja auch viel Interesse geweckt. Das sieht man ja bei vielen. Wenn man die Artikel manchmal auch liest von Kollegen oder Kolleginnen, dann sieht man wirklich, da ist gar nicht so viel dahinter. Wird natürlich erstmal neugierig gemacht. Wie gesagt, es ist alles schneller geworden. Man versucht, als Erster am Start zu sein. Man versucht natürlich, möglichst viele Klicks dann heutzutage, wie es so schön heißt, zu bekommen, nicht mehr so viele Zeitungen zu verkaufen, weil das eben nicht mehr läuft, sondern diese Klicks zu generieren und da wird dann schon oft sehr viel spekuliert, glaube ich auch. Und werden auch sehr viele gefragt einfach. Ne? Es wird nicht nur ein, zwei Leute gefragt, sondern es werden da sehr viele gefragt. Und wenn die Informationen eben nicht so gezielt von den Vereinen auch kommen oder von den Trainern, von den Spielern, wie auch immer, dann ist die Spekulationsbreite schon riesig. Ne?
Jetzt haben die Vereine, aber auch die Spieler natürlich eine enorme Reichweite über ihre Kanäle, Social Media und so weiter. Können wir da als Medien, jetzt hier auch als Sportreporter, überhaupt mithalten mit dieser Reichweite der Vereine?
Ich glaube, dass die Power der Vereine, auch der Spieler teilweise, natürlich viel größer ist als die vielleicht der meisten Medien auf jeden Fall. Ja. Und dann bleibt uns nicht viel anderes übrig, als einfach abzuschreiben oder es zu übernehmen. Nachfragen ist dann wahrscheinlich auch manchmal schwierig. Also da ist die Macht, glaube ich, schon auf der Seite viel, viel größer.
Jetzt die ketzerische Frage dann dazu. Brauchen die Vereine uns Medien überhaupt noch?
Also früher hätte ich gesagt, hätten wir es auf jeden Fall gebraucht. Ich glaube aber heute auch noch. Also ich glaube, dass es einfach auch gut ist, wenn von außen auch mal Fragen kommen und nicht nur, sag mal, selbst inszenierte Fragen gestellt werden, alles so schön dargestellt wird, als wenn alles immer in Ordnung ist und so weiter. Ich glaube, diese Kritik von außen, also diese mediale Kritik unsererseits oder von den Journalisten, die muss einfach sein. Ich glaube, es befruchtet auch, es hilft auch. Es gehört einfach dazu so ein bisschen und deswegen brauchen die uns auf jeden Fall. Ja.
Ein klares Wort von Thomas Helmer, Sportjournalist und früher Spieler von Bayern München und Borussia Dortmund. Vielen Dank, dass Sie Zeit hatten.
Ja, sehr gerne. Alles Gute.
Florian Eckle ist bei mir. Er ist Sportreporter beim BR. Du hast jetzt Thomas Helmer auch gehört. Gehen wir noch mal ein bisschen genauer drauf ein. Man hört da das Verständnis bei Thomas Helmer raus für die Trainer und Spieler, aber auch gleichzeitig ja diesen Willen, auch als Sportjournalist kritisch zu sein. Du hast es vorhin schon ein bisschen angereizt. Wie gehst du denn damit um oder wie siehst du das?
Ich glaube, da macht der Ton vor allem die Musik. Also Kritik oder kritische Nachfragen sind einfach unerlässlich für einen Journalisten, gerade auch für einen Sportjournalisten. Trotzdem ist die Frage, wie gehe ich daran? Wird's persönlich? Fordere ich, was man jetzt teilweise immer mehr liest und hört, den Kopf oder den Job des Trainers? Oder bleibe ich sachlich und versuche im Zwiegespräch oder bei Nachfragen eben mal zu klären, warum diese Phase so schlecht ist, wie sie ist? Denn ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Die Zuschauer merken am Ende schon, ob das nur weichgespülte PR ist, die von Vereinen, Verbänden, Spielern, Spielerberatern kommt, oder ob ja, man als Journalist wirklich auch mal den Finger dann in die Wunde legt.
Als Fan will ich ja auch immer die neuesten Infos von meinem Verein, auch wenn die mal nicht so gut sind und auch wenn es mal nicht so gut läuft. Aber über die eigenen Kanäle des Clubs kann ich mir da nicht so viel Kritisches erwarten. Da hast du auch mit jemandem gesprochen, der das auch wissenschaftlich untersucht, und zwar Michael Schaffrath. Er ist Professor für Medien und Kommunikation an der Technischen Universität München und er sagt dazu Folgendes.
Club-TV, Social-Media-Kanäle der Vereine sind Public-Relations-Veranstaltungen. Ja? Die sorgen dafür, dass Informationen, schön gefärbte Informationen, an die Öffentlichkeit, an die Fußballfans gelangen. Aber das ist interessegeleitete Kommunikation. Das hat mit Journalismus nichts zu tun. Und die Problematik entsteht, glaube ich, da, dass die Fans, die Fußballfans, nicht mehr differenzieren können, ob es sich nun um eine Information handelt, die der Verein herausgibt, um ein positives Image für sich und seine Spieler zu kreieren, oder ob es eben eine Information ist, die von einer klassischen Medienanstalt, Rundfunk oder Zeitungsverlag herausgegeben wird und entsprechend auch neutral und distanziert an die Menschen herankommt.
Was hat sich denn in den letzten Jahren getan? Gerade mit den eigenen Kanälen und sozialen Medien, haben die das schnell gemerkt, dass es für sie enorm wichtig wird?
Also allein, dass wir diese ganzen Kanäle, Instagram, TikTok, Facebook ja auch schon seit vielen Jahren, früher Twitter, jetzt X, das ist ja alles eine Entwicklung der letzten 5 bis 10 Jahre. Das gab's ja früher alles nicht. Das macht's schneller, das macht's dynamischer. Das hat natürlich auch die Folge, dass die Spieler einen größeren Aufwand haben, weil sie natürlich alle diese Kanäle irgendwie mitbedienen müssen. Und ich habe ein ganz gutes Beispiel auch, zum Beispiel Sadio Mané, der beim FC Bayern ziemlich unrühmlich gegangen ist. Gab ja auch diese Kabinenprügelei mit Sané. Der hat, bevor er zum FC Bayern gekommen ist, ein absolutes Saubermann-Image gehabt. Hat Brunnen gebaut im Senegal. Wurde gelobt, dass er ein kaputtes Smartphone hatte und nicht ständig Hochglanz, neue Klamotten, die teuersten Autos, Sportwagen und so weiter, sondern eher galt irgendwie als bodenständiger Typ. Und als er da beim FC Bayern war, da hat man mitbekommen aus der Kabine, dass der eher isoliert war, mit den Mannschaftskollegen nicht zurechtkam, also eher doch ein schwieriger Typ war. Und das war halt ein großer Gegensatz. Auf der einen Seite der strahlende Held, auf der anderen Seite bei dem, wofür er eigentlich bezahlt wird und worauf es eigentlich ankommt. Auf dem Fußballplatz performen und in der Kabine mit den Spielern klarkommen, da hat er nicht abgeliefert. Und das waren zwei so Welten, die irgendwie miteinander kollidiert sind. Und das ist schon spannend, weil das kannst du natürlich gezielt über soziale Kanäle steuern.
Hast du dir gedacht, als du den Job angefangen hast, dass du dich mal jetzt später durch die Spielerprofile auf Instagram oder TikTok scrollen musst, um auch an die Infos zu kommen?
Ja, das ist schon ja zeitaufwendig geworden mittlerweile, auf jeden Fall. Auf der anderen Seite kriegt man natürlich auch nochmal andere Einblicke. Zum Beispiel erfährt man, dass Jamal Musiala als Kind ein hervorragender Schachspieler war. Solche Sachen. Ist natürlich immer die Frage, ob das den Zuschauer auch interessiert, wenn wir Fußballspiele kommentieren. Aber es ist mal so eine Nice-to-have-Info. Aber natürlich ist die Vielzahl an Kanälen schon enorm gewachsen und das macht es nicht immer unbedingt einfacher.
Jetzt haben wir drüber schon gesprochen, die Vereine, die Spieler, sie merken ja auch, dass sie uns Medien vielleicht dann auch nicht so wirklich brauchen. Oder anders gefragt, wie können denn die Sportjournalisten jetzt auch damit umgehen?
Ja, ob sie uns brauchen, die Frage würde ich mal mit Ja beantworten, denn wir haben es ja auch gerade schon gehört bei Thomas Helmer. Es ist zum einen die Reichweite, die natürlich auch wichtig ist, und zum anderen ist es ja auch ein finanzieller Anreiz, den die Clubs, die Verbände haben. Wenn wir mal gucken, die Deutsche Fußballliga hat es bei der letzten Ausschreibung, also für die Spielzeiten 2021 bis 2025, rund 4,4 Milliarden Euro eingenommen. Also dieses Geld, das der Rezipient an die Sender, an die übertragenen Anstalten, an die Streaming-Plattformen bezahlt, landet bei den Clubs. Wenn wir das weglassen würden, dann glaube ich, wird es die 100 Millionen für Harry Kane auch nicht mehr so schnell geben.
Klare Worte von Florian Eckel. Danke dir, Reporter und Moderator in der Sportredaktion beim BR.
Gerne.
Jetzt möchte ich noch jemanden dazu holen, der einen etwas entschleunigteren Blick auf die Dinge hat. Das denke ich mir zumindest. Oliver Fritsch schreibt für die Wochenzeitung Die Zeit über Sport und Fußball, interviewt die Spieler nicht am Spielfeldrand, sondern mit mehr Zeit, vielleicht einem Kaffee und in einer entspannteren Atmosphäre. Hallo, Herr Fritsch.
Hallo, danke für die Einladung.
Ein Paul Dardai von Hertha BSC steht einfach auf nach einer Reporterfrage und geht. Ein Nico Schlotterbeck von Borussia Dortmund reagiert ein bisschen gereizt auf eine Reporterfrage. Wir haben davon hier jetzt schon gehört. Auch ein Thomas Tuchel, Trainer bei Bayern, wirkt oft in seinen Reaktionen sehr dünnhäutig. Verstehen Sie die Reaktionen der Spieler und Trainer? Wie schauen Sie auf diese Entwicklung?
Es gehört ja ein bisschen zu dem Theater dazu. Das sind ja auch Momente der Wahrheit. Und die liegt ja nicht immer nur im ausgesprochenen Wort, sondern auch in Blicken und Schweigen und Gesten und Drohungen. Das hat es aber schon immer gegeben. Es ist kein neues Phänomen. Und natürlich ist das unprofessionell, dünnhäutig und verrät viel über die Art, wie Männer sind es ja dann doch immer mit Misserfolg umgehen, nämlich schlecht.
Jetzt kommen wir mal zu den sogenannten Experten. Sie haben mal einen Artikel über Didi Hamann geschrieben, ehemaliger Topspieler von Bayern und Liverpool und jetzt Experte für Sky, der gern und auch oft austeilt. Der Titel Ihres Artikels, gut, dass es Didi gibt. Was hat der denn anders gemacht? Wie sehen Sie denn auch die Rolle dieser Experten?
Das ist Begleitmusik, die dazugehört. Didi Hamann ist ein strittiger Experte. Vielleicht bin ich einer seiner letzten Fans, aber vielleicht ist es auch ein Anzeichen dafür, dass er einiges richtig macht. Denn er wirkt auf mich unabhängig und legt sich auch mit den Großen an, sprich mit Bayern München, Uli Hoeneß, aber auch Borussia Dortmund, die zu den Großen zählen. Hamann war ein toller Fußballer, ein strategischer Fußballer und er sieht eben mehr oder spürt eben mehr als viele andere, vielleicht auch als manch andere Journalisten. Und letztlich, meine, er schießt hier und da übers Ziel hinaus. Das muss er ja dann manchmal auch einräumen. Aber mit vielen Sachen behält er am Ende recht. Also die Kritik an Tuchel hat sich ja voll bewahrheitet. Als er das ausgesprochen hat, der Vergleich mit Klinsmann, war das vielleicht noch unerhört. Aber 4 Wochen später hat Bayern sich von Tuchel getrennt oder die Trennung verkündet. Und Hamann hatte wieder mal recht. Ich weiß, dass das viele andere sehen, aber ich mag seine Art, das zu analysieren und ich kann auch Lothar Matthäus sogar was abgewinnen, auch wenn es mir manchmal zu viel Dampfgeplauder ist.
Fußball ist ja auch ein Millionenspiel. Die Diskussion kommt ja auch immer wieder, müssen wir jetzt als Öffentlich-Rechtliche das Spiel mitmachen und Millionen für TV-Übertragungsrecht überhaupt ausgeben? Oft kommt ja die Kritik, dass die Öffentlich-Rechtlichen diese Millionensummen eben nicht zahlen sollten, sondern lieber für etwas anderes ausgeben sollten. Was denken Sie?
Das ist ein Dilemma. Ich hoffe, meine Antwort wird jetzt nicht an Klarheit vermissen lassen oder enttäuschen, weil ich mich da nicht klar festlegen kann. Natürlich dürfen die Öffentlich-Rechtlichen mit ihren Quasi-Steuern, die sie ja einziehen, nicht ein Milliardengeschäft noch pampern. Unnötigerweise, aber wäre ja auch sehr schade, wenn Fußball, der Volkssport in Deutschland und eigentlich auch in großen Teilen der Welt, nicht mehr in den Öffentlich-Rechtlichen zu sehen ist. Ich halte das für einen wesentlichen Bestandteil der Informationspflicht von ARD, ZDF und aber auch den Radiosendern. Da muss man ein Maß finden. Wenn das überschritten ist, naja, dann muss man vielleicht auch mal verzichten. Dann läuft es eben auf RTL. Aber ganz ehrlich, mir ist die Sportschau noch lieber.
Ja, ich habe dieselbe Frage auch schon Thomas Helmer gestellt, jetzt auch an Sie. Natürlich ist es eine große Frage, brauchen denn die Vereine, die Spieler, uns Medien überhaupt noch oder auch anders gefragt, ist es dann nicht fatal für den Fußballsport an sich, wenn die Vereine denken oder die Fußballer denken, dass sie uns nicht mehr brauchen?
Ich antworte mal aus einer anderen Richtung. Unsere Hörerinnen oder unsere Leser, die brauchen uns und denen müssen wir gerecht werden. Ich muss niemandem aus dem Fußball dienen. Die brauchen mich nicht. Ich brauche die vielleicht auch nicht, sondern mein Auftrag ist, Partizipation herzustellen von den Leuten, die unsere Zeitung abonnieren oder die auf online meine Texte klicken. Ich weiß, worauf die Frage hinauszielt. Ich kenne die Debatte. Vereine haben ihre eigenen Medien, Fußballer haben ihre eigene Plattform. So ist das nun mal, ob uns das gefällt oder nicht. Das ein Auftritt im ZDF-Sportstudio war früher noch mal was anderes. Heute hat mancher Zweitligaspieler mehr Follower als die Quote am Samstagabend. Da müssen wir unseren Weg finden als Journalisten. Journalismus ist wichtig als Kontrollorgan. Wir müssen kritisch sein, skeptisch sein gegenüber den Protagonisten, gegenüber dem System Profifußball. Wir müssen darauf achten, dass der DFB seine gemeinnützige Funktion erfüllt. Die Aufgaben gibt es zuhauf und unser Publikum, unser zahlendes Publikum, erwartet das von uns. Der Ball rollt auch ohne uns.
Die Zuschauer und die Zuhörer, die brauchen ja uns. Das meint Oliver Fritsch. Er schreibt für die Wochenzeitung Zeit über Sport und Fußball. Vielen Dank.
Ich danke.
Und um jetzt noch mal ein bisschen zusammenzufassen, das Geschäft im Fußball und in den Medien ist schneller geworden, professioneller und auch erbarmungsloser. Die Medien sind durch die Klickzahlen, aber auch durch die Social-Media-Präsenz der Vereine und Spieler getrieben. Meine Gäste sagen, klar, brauchen die Vereine und auch die Spieler die Medien sehr wohl. Und ein ganz wichtiger Aspekt, den Oliver Fritsch von der Zeit sagte, die Zuschauer, Zuhörer und Leser, die brauchen uns, denn für die berichten ja die Sportjournalisten und Journalistinnen. Damit sind wir auch schon am Ende von BR24 Medien. Wenn Sie Feedback haben, gerne an br24medien@br.de. Uns gibt's auch in der ARD Audiothek oder einfach in Ihrer Podcast-App nach BR24 Medien suchen. Bis zum nächsten Mal, sagt Jonathan Schulenburg.